Außenpolitik und außenpolitische Herausforderungen, was aber auch mit Schülerfragen zusammen, vor allem Schülerfragen haben wir gesetzt. Und zwar von einem Schüler, den ich kenne, der aber gar nicht anwesend ist, das wird auch gleich jeder eine Formulierung merken. Ich lese vor, weil es möglich kriegt, das nicht umgeändert. Wie gedenken Sie in Anbetracht der tendenziell aggressiven chinesischen Expansionspolitik sowie Außenpolitik gegenüber den Nachbarländern mit China umzugehen, ohne dabei entsprechende europäische Werte und internationale Abkommen über Menschenrechte und Staatssouveränität zu kompromittieren? Also quasi die China-Strategie der Grünen.
So, das ist mein zweites dickes Thema. Also es ist nicht ganz so schlecht, Außenpolitik ist nicht ganz so schlecht wie Schule, weil so EU kann ich noch sehr gut darüber hinaus nicht mehr so. Ich glaube, dass wir schon im Moment eine Außenpolitik fahren, die sehr wirtschaft- und auch eine Entwicklungspolitik, die sehr wirtschaftsorientiert ist. Also wir gucken sehr schnell über Menschenrechtsverletzungen hinweg zugunsten von wirtschaftlichen Entwicklungen. Und da würde ich, also da erwarte ich, und das haben wir auch abgestimmt am Wochenende, einen wesentlich konsequenteren Umgang mit den Menschenrechten. Und die große China-Strategie, oh mein Gott, kann ich leider nicht in diesem Rahmen klären, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Aber ich befürchte, dass China inzwischen schon ein so großer Player ist, dass er, also, und das so lange akzeptiert wurde, dass es nur so, sehr schwer einzugrenzen ist. Also ich bin mal gespannt, die G7 wird darüber ja jetzt berät da gerade wahrscheinlich jetzt in dem Moment drüber. Und wenn man nach Afrika guckt, die Sprache, ich bin durch Kenia ja gereist, die Sprache, die man dort am meisten liest nach Swahili, ist Chinesisch. Die haben die ganzen Gebäude der Vereinten Nationen wurden dort von chinesischen Subunternehmen also in dem Sub-Sahara-Standard, also die haben ja andere Problematiken, die haben nur noch ein bisschen Energiespeicherung, da wird es nur nachts ein bisschen kühl im Winter in Nairobi und haben eher so Kühlung und das durchlüftet wird, ohne dass Sand reinweht. Und das haben alle chinesische Firmen dort gebaut. Und wir sind dann nach Tansania gefahren mit dem Fahrer, die ganzen Straßen, da standen immer überall nur chinesische BauarbeiterInnen, Bauarbeiter, nur Männer. Ich glaube eben, diese Form der tatsächlichen Entwicklung vor Ort macht sie auch besonders mächtig. Und es ist ein so großer Markt, dass Firmen ganz, ganz klar VW, auch hier in Niedersachsen, eben doch sehr über Menschenrechtsprobleme hinwegkürzt. Und ich glaube, da können wir auch ganz konkret als Politik eingreifen, gerade bei einem teilstaatlichen Unternehmen.
Alles klar. Und also weiterhin so ein bisschen zur Außenpolitik. Noch die Bundeswehr, sollte sie sich mehr an Einsätzen beteiligen, sollte sie sich weniger beteiligen? Grundsätzliche Lage der Bundeswehr, also?
Grundsätzliche Lage der Bundeswehr. Ich glaube, das ist immer individuell. Das ist auch in der jetzigen Fraktion so, dass sie jeden Einsatz sehr lange individuell beraten und es dort nicht, es gibt keine pauschalen Ablehnungen mehr von Bundeswehreinsätzen, Stichwort Mali zum Beispiel. Und es gibt eben auch Einsätze, die abgelehnt werden. Also ich glaube, das muss man auch immer individuell betrachten. Brüssel habe ich gelernt, dass Diplomatie eine so leise und zaghafte Sprache ist und das ist nur bei jetzt ja leider nur 27 Staaten, die ja relativ homogen sind. Und wenn man einfach überlegt, wie Konflikte in Ländern des globalen Südens sind, wo es keine staatliche Struktur oder Ansprechpartner sind, da jedes Mal ein pauschales Urteil, also in einem Wahlprogramm festzulegen und für alle Eventualitäten es festzulegen, das halte ich auch für falsch. Da würde ich immer individuell gucken. Was natürlich einfach eine Katastrophe ist, ist die Ausstattung unserer Armee. Die Männer und Frauen, die sich eben entschieden haben, diesen Job zu machen, sollten gut ausgestattet werden. Wo wir allerdings konsequent dagegen sind, und das ist, spricht auch gegen die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, der UN, dass sie eben Jugendliche unter 18 Jahren rekrutieren. Das sollten meiner Meinung nach verboten werden.
Aber die generelle Ausstattung soll auch von deiner Partei aus auch verbessert werden?
Ja, weil das geht ja nicht im Falle eines Einsatzes, muss man sich darauf verlassen können, dass die Ausstattung funktioniert, also sowohl die zivile als auch die militärische.
Gut, dann dann lasse ich die Außenpolitik mal so ruhen und gehen auf die Schülerfragen rüber, wobei ich eine gleich stellen werde und danach können andere stellen, wenn sie wollen, wenn ihr wollt. Und ja, und zwar, wie stehst du zu einer Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre?
Ich würde sogar das Wahlalter tendenziell noch weiter senken. Aber 16, also wir haben jetzt ein paar Kollegen, die in den Bundestag einziehen, die Emilia Fester zum Beispiel, die sagt 14. Wir haben auch ein paar Lobbygruppen wie die Pfadfinder oder so, die bei uns gut vertreten sind, die sagen ab 0, also so ein Familienwahlrecht. Das kann man mal diskutieren. Ja, also man kann diskutieren, dann stimmen natürlich erstmal die Eltern. Aber ob das nicht ein demokratisches Ungleichgewicht eben auch behebt, weil eben so viele Millionen Menschen keine Stimme haben in Deutschland, keine politische Stimme, und deren, das ist Demokratie theoretisch ganz interessant mal zu diskutieren. Und ich wäre sofort für 16, denn wer eine Ausbildung machen kann oder den Dienst an der Waffe, der sollte natürlich auch wählen können.
Gut, dann können Fragen aus dem Publikum gestellt werden, wenn keine kommen, einfach hier.
Also und Kommunalwahl darf man ja auch, ihr dürft ja, also alle, die 16 sind, zur Kommunalwahl schon wählen gehen.
Ja, also das ist ein gutes Argument in der Hinsicht. Gut, dann Gesine, du hast eine Frage.
Also ich habe mir ein bisschen mehr aufgeschrieben, aber ich nehme jetzt einfach mal eine raus. Ich will hier jetzt nicht allen anderen irgendwie das Rederecht nehmen. Und zwar haben Sie immer wieder davon gesprochen, dass politische Entscheidungen durch die GroKo bzw. durch die CDU gestoppt werden. Beziehungsweise hatte ich immer das Gefühl, dass sie denen gegenüber sehr kritisch sind. Woran liegt das genau? Können Sie da was festmachen? Oder ist das einfach so ein Feindbild, wenn man...
Nein, das habe ich überhaupt nicht.
Also ich habe da immer so ein bisschen den Eindruck, dass Sie da sehr kritisch der Partei
Ich habe natürlich einfach meine beiden Fachbereiche, das ist Mietenpolitik, Wohnpolitik, da sind die einfach mein Opponent, sage ich mal so. Ne? Die werden, ich glaube, die meisten Parteispenden kriege ich die CDU aus der Immobilienwirtschaft. Und natürlich haben die ein konträr anderes Interesse zu mir, die ökologisch bauen möchte, die Mietpreise senken möchte, die eben sozialen Wohnraum schaffen möchte. Das hat einfach ja mit meinem Everyday-Job so zu tun. Und ich glaube auch, dass es bei den Kolleginnen häufiger so ist, dass sie sich nicht so inhaltlich so tief mit etwas auseinandersetzen. Also zum Beispiel, ich streite mich ganz oft inhaltlich. Also ich habe mit der FDP oft konträre Positionen, aber ich weiß, dass sie die sehr gut durchargumentieren können. Sie haben sich sehr, sehr damit auseinandergesetzt, was sie dann in einem kurzen, prägnanten Satz bringen. Und das fehlt mir manchmal. Also wenn ich dann einfach da mit den Kolleginnen sitze und die sagen, nee, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und da sage ich, ja, aber wir... Also auch in internen Runden. Es gibt ja einmal die Vorderbühne der Politik und es gibt die Hinterbühne der Politik, wo man dann auch zusammensitzt und was diskutiert oder verhandelt. Und dann einfach so von diesen Mantras, also ein Wille fehlt, sich auseinanderzusetzen. Das stört mich immer. Also ich kann eher besser mit Leuten umgehen. Aber es ist nicht so, dass die in allen Stellen mein Feindbild sind. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, dass ich mit so einem Maßen in einer Koalition sitzen muss, real, das ist auch etwas, was ich natürlich nicht kann. Und natürlich kommunalpolitisch hatte ich öfter wirklich Schwierigkeiten mit Umgang Frauen, mit diskriminierender Sprache und so. Also es hat natürlich so mit einer Erfahrung zu tun. Aber es ist nicht so, dass die generell das ist eine demokratische Partei und ich ärgere mich gerade ganz konkret, weil die in Agrarpolitik und Wohn- und Baupolitik konträr eigentlich zu mir stehen. Aber es ist dann demokratische Aushandlungsprozesse. Das Feindbild ist die AfD. So.
Kevin?
Ja, einfach dem anfangen, was Sie von der Spritpreiserhöhung halten.
Ja, also die hatten CDU und SPD beschlossen, by the way. Und in unserem Wahlprogramm steht, dass Sprit noch 1 Cent teurer werden soll, als das, was CDU und SPD beschlossen haben. Ist notwendig. Wir haben dafür ein Modell entwickelt, nämlich so eine Form, ich bin Grundeinkommensbefürworterin, so ein erster Schritt dahin. Wir wollen eben diese Mehrbelastung ausgleichen. Wir haben das mit Wissenschaftlern durchrechnen lassen. 75 Euro pro Person soll jede jeder Mensch bekommen, eben für die Mehrbelastung, die Privatpersonen haben durch die höhere CO2-Steuer. Und dadurch ergibt sich ja auch die Spritpreiserhöhung. Sie ist ja dadurch, dass CO2 teurer wird, wird Sprit teurer. Aber im Endeffekt wollen wir nur einen Cent mehr erhöhen als CDU und SPD. Also deswegen, das ist auch eine sehr künstliche Debatte eigentlich. Das nennt sich übrigens Dead Cat Strategy im politischen Strategie, genau. Man skandaliert ein Verhalten oder ein etwas, was gar nicht zu skandalieren ist, genau.
Ja, wie schaust du aus mit der Legalisierung von Gras?
Ja, sind wir dafür.
Okay. Und das wird dann auch, wenn sie im Bundestag gewählt wird, wahrscheinlich mal umgesetzt.
Davon gehe ich aus.
Gibt es da spezielle Gründe für? Also was schwebt da mit vor? Also inwieweit ist das halt durchdacht worden, sage ich jetzt mal so?
Naja, also erstmal schaffen wir eine Kriminalisierung von, also es, wir sagen, es ist relativ willkürlich, warum manche Drogen legal sind und manche nicht. Das hat mit Lobbymacht zu tun. Aber wir haben ja nun auch wirklich, wirklich viele Länder, in denen Cannabiskonsum entkriminalisiert ist oder teilweise sogar legalisiert ist. Und wir sehen, dass eben eine ganze Kriminalität aufhört, ein ganzer Markt aufhört. Jeder, der Gras raucht, das muss man sich einfach klar machen, gibt der organisierten Kriminalität Geld. So viel Homegrown-Gras, wie Leute behaupten, dass sie ihn konsumieren, gibt es nicht. Also das ist einfach ein Riesenproblem an dem Konsum. Bloß, es gibt keine Qualitätskontrolle, es gibt keinen Jugendschutz und so weiter. Und all diese ganzen Problematiken würden einfach abgeschafft werden in dem Moment, wo man in eine Apotheke gehen kann und sich seinen Joint kaufen.
Okay. Ich würde davon noch gerne noch was sagen, weil ich finde das Thema ein bisschen, ich habe halt viele Freunde, die davon halt sehr betroffen sind, und wenn man überlegt, dann man bekommt nicht mal mehr richtig Gras verkauft, sondern irgendwas, wo künstlich hergestellte Cannabinoide draufgesprüht werden, was einen dann im Nachhinein doch, wenn man das mal ein paar Wochen benutzt, macht das einen wirklich abhängig im Vergleich zum normalen Gras. Ja. Und dann sich irgendwelche 15-, 16-Jährigen dann so, ja, wenn ich überlege, wann ich meinen ersten Joint geraucht habe, und dann habe ich den bei meinem örtlichen Dealer irgendwie da gekauft, und man driftet schnell ab, dass man dann mal öfter kifft als nur ein, zwei Mal oder im Monat oder was auch immer man sich da vorstellt, und dann, wenn man sowas über Monate hinweg benutzt, ganz dann hat das echt Schäden verursachen kann.
Also ganz wichtiger, das ist eben Jugend- und Gesundheitsschutz. Wenn etwas legal ist oder wenn etwas nicht kriminalisiert ist, kann man die Qualität durch den Staat kontrollieren. Also der Staat verdient dann ja natürlich auch noch dran, wegen Steuern und so, das ist auch eine gute Sache. Es werden ganz viele Bagatelldelikte, mit denen sich die Staatsanwaltschaft beschäftigen muss oder auch die Polizei, die fallen weg einfach. Und also ich glaube auch, dass Sucht- und Drogenproblematik nicht in die Kriminalpolitik, sondern in die Gesundheitspolitik gehören. Wir brauchen bessere Systeme für Suchtkranke. Also ich will nicht verhehlen, dass wir auch im Freundeskreis wirklich Situationen haben, die wirklich viel gekifft haben, bis heute Psychosen und Spätfolgen davon haben. Also das ist auch kein Spaß einfach. Es ist auch eine Droge. Und gerade aus diesen Gründen ist es wichtig, dass man eben auch, also in dem Moment, wo etwas kriminell gibt es natürlich auch schlechte Hilfsangebote. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, Cannabis nicht zu entkriminalisieren, ehrlich gesagt.
Gesine? Ja, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar gibt es ja das Projekt Grüne Hausnummern, und Sie haben ja davon gesprochen, dass eben Häuser noch zu viel Energie freigeben durch Heizen etc. Was halten Sie von diesem Projekt?
Ich kenne das nicht.
Also das ist eben so, dass wenn man das Haus mit einem bestimmten Material gedämmt hat, verschiedenen Strom bezieht etc., dass man dann eben so eine grüne Hausnummer bekommt, die man sich dann einfach ans Haus hängen kann, und dann hat man die halt, und das bedeutet halt, dass man quasi ein Haus hat, das relativ klimafreundlich ist.
Okay, das klingt auf den ersten Blick gut. ich bin grundsätzlich aber immer so ein Feind von so freiwilligen Labels, weil damit wird immer konkrete Politik verdeckt. Man macht dann immer Modellprojekte, dann kann man sich so kleine Plaketten ans Haus, an den Stall, an was auch immer, ans Auto wappen. Und damit wird aber nicht das strukturelle Problem gelöst. Und ich glaube, dass wir eher, also wir können einfach KfW-40-Standards oder Positiv-Energiehäuser heute bauen. Und das muss einfach verpflichtend gemacht werden, bei jedem. Nicht jeder kann es sich mehr leisten, ein Haus zu bauen. So viel Platz, so viel Materialien, so viele Ressourcen haben wir nicht. Wer das tut, hat es bitte einfach energiepositiv zu tun. Und wir können es und wir können auch nachweisen, dass es nur etwa 6% der Kostensteigerung ist, die sich einfach auch unheimlich schnell wieder amortisieren. Also es gibt da keinen Grund. Es wäre praktisch so ein bisschen so ein Zwischenschritt, auch wenn ich das sympathisch finde. Was tatsächlich noch immer ein Problem ist, ist diese graue Energie, die wir verbauen. Also dass wir eigentlich nicht mit ökologischen Materialien bauen. Und für sowas, also da brauchen wir jetzt neue Modelle, weil das können wir noch nicht. Also nicht lachen wie bei den drei kleinen Schweinchen mit Stroh und Lehm. Das ist im Moment total nicht lachen. Da werden richtig geile Häuser mitgebaut und das hat man einfach ein bisschen verlernt inzwischen. Die auch lange stehen und brandfest sind und wo man es von innen nicht merkt, dass die mit Strom und Lehm gebaut sind. Aber da muss es natürlich erstmal jetzt sowas, also einfach die Akzeptanz gestärkt werden, dass man weiß, ah, das geht, das ist gar nicht so komisch, man kann aus Häusern bauen.
Sonst noch irgendwelche Fragen?
Dann hätte ich noch eine, und zwar so ein bisschen momentan in den Medien, die Grüne Partei ja auch wahrscheinlich sehr viel Stimmen kriegen wird, polarisiert die Grüne Partei noch natürlich ein bisschen auch. Und da wird immer wieder gesagt, dass deine Partei eine Verbotspartei ist. Was hältst du denn davon oder was sagst du dazu?
Das ist halt so ein politischer Kampfmodus. Ne? Also meistens ist es ja so, dass Menschen sich das gar nicht schaffen, sich tiefer mit Inhalten auseinanderzusetzen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir auch heute ja nur etwas alles sehr oberflächlich angekratzt. Also wie dann ein Steuerungsmechanismus letztendlich funktioniert, das schafft ja auch keiner, sich damit zu beschäftigen. Und es gibt das Konzept, das nennt sich Framing, nämlich, dass wir oft gar nicht so tiefer über den Inhalt nachdenken, weil wir einfach zu viele Inhalte auf einmal wahrnehmen. Wir lesen irgendwas und dann bilden wir uns ganz schnell so daraus eine Meinung oder haben ein Gefühl dazu. Gar nicht erst eine Meinung, sondern wir haben ein Gefühl tatsächlich dazu. Das kann man auch übrigens richtig in den Gehirn nachweisen. Das ist relativ bekannt in der politischen Strategie und deswegen sagen das immer alle. Ich glaube, wenn man das einfach mal in die Substanz guckt, also ich kann das auch genauso sagen, die CDU verbietet Cannabis, die SPD verbietet den Mindestlohn oder so, ich könnte das auch so rumframen. Das ist einfach, das ist ein Teil der Politikstrategie einfach. Das hat aber nichts mit den Inhalten zu tun, die am Ende irgendwo stehen.
Also Sie sagen ja, die CDU, die Grüne ist keine Verbotspartei.
Absolut nein.
Okay. Dann noch, möchte noch jemand anderes was fragen?
Ich habe zu fragen. Aber nur nochmal zur Umweltpolitik habe ich zwei Fragen. Und zwar, ein Punkt ist, es gibt eine Berechnung, dass man durch ein Tempolimit auf Autobahnen massiv CO2-Emissionen auf einen Schlag einsparen könnte. Warum wird das nicht gemacht bisher und wird es mit den Grünen gehen? Dafür müsste man letztendlich nur die Straßenverkehrsordnung ändern, ohne ein Gesetz zu verabschieden. Die zweite Frage wäre, wie Sie Mehreinnahmen durch eine CO2-Bepreisung an die Bevölkerung zurückgeben wollen.
Genau. Also, Tempolimit, genau. Eine ganz tolle Maßnahme, um nicht nur um CO2 zu sparen, sondern um auch Todesopfer im Verkehr signifikant runterzubringen. Einer meiner besten Freunde ist der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag und der beschäftigt sich jeden Tag nur mit einzelnen Maßnahmen, die wir sehr einfach in der Straßenverkehrsordnung umsetzen können, um CO2 zu sparen und Leben zu retten. Das hat einfach mit fehlendem Willen zu tun. Ja, und bei uns wird es ein Tempolimit auf der Autobahn geben. Jetzt muss ich mir eben überlegen, was wir abgestimmt haben, aber keines für Bundesstraßen, glaube ich, Bundes- und Landstraßen, das haben wir, glaube ich, am Wochenende so verabschiedet, weil es ist eine einfache Maßnahme. Und man weiß übrigens auch, dass bei generellen Tempolimits, also wenn man eine einheitliche Geschwindigkeit hat, der Verkehr besser fließt. Also dass Menschen einfach entstresst auch, dass der Verkehr aber auch faktisch schneller ist, als wenn und weniger Stau oder gefährliche Unfallszenarien passieren. Deswegen wollen wir auch das Recht, aktuell dürfen Städte, selbst wenn sie es möchten, kein Tempo 30, außer eben in Wohngebieten, oder ihr kennt diese Tempo 30-Gebiete, einführen, oder die Straßen müssen sehr stark belastet sein, dass Kommunen auch selbst entscheiden können, weil dadurch eben Verkehr besser fließt und leiser ist. Und wir möchten den sogenannten, das Bürgerenergiegeld oder Ökobonus nennen es einige, auszahlen. Und das wird 75 Euro pro Person sein, also es wird ungefähr das sein, was WissenschaftlerInnen errechnet haben, was die Mehrbelastung, also es wird aus dem CO2-Preis generiert. Damit soll einerseits der Strompreis etwas gesenkt werden und andererseits soll jeder Bürger, jede Bürgerin und auch Einwohnerin, also Menschen, die noch nicht 18 sind, 75 Euro pro Jahr pro Person kriegen. Das sorgt dafür, dass die meisten Menschen eigentlich mehr Geld als vorher im Portemonnaie haben. Besonders entlastet, denn der CO2-Preis, das belastet ja zum Beispiel MieterInnen ganz stark, die in Wohnungen wohnen. Und die Vermieter haben nach der aktuellen Gesetzeslage ja geringes Interesse zu sanieren. Und die MieterInnen können es nicht ändern, ob sie jetzt mit Öl oder mit regenerativem Heizen oder eben auch PendlerInnen. Und auf dem Land, und damit haben wir es ziemlich ausgeglichen, also je ökologischer jemand lebt, desto mehr Geld bleibt am Ende im Portemonnaie, und die Rechnung, ich kann euch die mitschicken, vom Mercator Research Institut ist so, dass also gerade alleinerziehende Menschen in kleineren Wohnungen so eben auch doch signifikant ein paar Euro mehr im Portemonnaie durch das System haben, obwohl eben Ökologie etwas teuer wird. Und das ist eine Form von Rückverteilung, die wir ganz viel in unserer gar nicht mehr, keine massive Umverteilung, sondern ein bisschen eine Rückverteilung, eine Abpufferung der sozialen Maßnahmen.
Okay. Ja, dann wären wir doch fertig, ne? Genau, wir hatten ja 16 Uhr, wir sind jetzt ein bisschen drüber,
ja.
Aber dafür haben wir noch alle extra Informationen bekommen.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, im Namen des gesamten Raumes war auf jeden Fall interessant, informativ und
ein nettes Gespräch.
Ja. Vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich an ein paar Punkten ein bisschen ausgeholt habe. Ich bin noch nicht wieder so ganz in diesem Modus, in diesem Wahlkampfmodus. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr, ich trinke erst am Redig.
Sei Ihnen gegönnt.
Jetzt sieht ihr mich ja schon.
Das ist schwierig, es ist schwierig.
Es ist ungewohnt.
Immer wenn jemand älter, signifikant.
Mhm. Wollte ich hören, Leute.
Bei Ihnen offensichtlich nur 5 Jahre, aber.
Ja.